Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über 1 Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 31. West-Nil-Virus-Infektion.
Wenn die Pferde nicht mehr richtig schlucken können, das sind Gehirnnerven, die dafür verantwortlich sind. Oder eben Muskelzittern zeigen oder Zittern im Bereich vom Maulwinkel oder im Augenlid. Oder eben diese schweren Lähmungserscheinungen. Dann muss man daran denken, bei Atemwegssymptomen eher nicht.
Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Ehrenpräsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Außerdem auch Mitglied der Ständigen Impfkommission. Und das passt sehr gut zu dem Thema unserer heutigen Folge. Denn viele Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer sind in Sorge. Ein Mückensommer liegt hinter uns. Und neben all den anderen Begleiterscheinungen, die diese lästigen Parasiten mit sich bringen, ist besonders in diesem Jahr eine Erkrankung verstärkt aufgetreten. Und das sind Infektionen mit dem West-Nil-Virus. Professor Feige, wo genau haben Sie in diesem Jahr Infektionen registriert?
Ja, wir haben in erster Linie da Infektionen gesehen, wo wir auch in den letzten Jahren, also seit 2018, Infektionen gesehen haben. Das ist klassischerweise Sachsen, Sachsen-Anhalt, südliches Brandenburg, Berlin. Also ein Dreieck Berlin, Dresden, Erfurt, kann man sagen, da sind in den letzten Jahren immer mehr Fälle vorgekommen als in anderen Regionen. Bisher hat sich die Erkrankung beschränkt auf die ostdeutschen Bundesländer. Und in diesem Jahr haben wir erstmals auch vermehrt Fälle in Niedersachsen gehabt, vor allen Dingen im Bereich Hannover, Celle, Lüchow-Dannenberg, also diese Linie etwas westlich der Elbe. Da können wir dieses Jahr vermehrt Fälle sehen. Insgesamt weniger. Ende August haben wir eine Erhebung gehabt, da waren das insgesamt in Deutschland 30 erkrankte Pferde, die nachgewiesenermaßen erkrankt waren und davon 4 in Niedersachsen. Wir hatten zuvor vor einigen Jahren, hatten wir schon mal in Wolfsburg einen Fall. Wir hatten auch Fälle bei Vögeln, schon mal in Hamburg und in München. Aber eigentlich war das Virus noch nicht in Westdeutschland zu Hause.
Das führt genau zu der Frage, wo kommt das Virus her und wie ist die Ansteckung? Warum genau auf diese Gebiete beschränkt? Wie überträgt sich das Virus?
Ja, können wir vielleicht zweigeteilt beantworten. Zuerst mal, wo haben wir es gesehen? Warum in diesen Gebieten? Das Virus ist in den 30er Jahren in Uganda nachgewiesen worden erstmals. Später in Südosteuropa, Ungarn, Tschechei, auch Italien. Und seit 2018 weisen wir es auch in Deutschland nach. Wir hatten in 2018 in 8 europäischen Staaten, das sind diejenigen, die an die zentralen Behörden melden, hatten wir insgesamt etwas über 100 Fälle. Und die Zahlen sind stabil geblieben. 2018 wahrscheinlich deshalb, weil wir da auch wie in diesem Jahr sehr feuchtes Frühjahr hatten und dann einen sehr warmen, heißen Sommer mit einer starken Mückenbelastung. Vermutlich ist das oder das ist ganz sicher begünstigend. Und so ist es ja auch in diesem Jahr gewesen. Und deswegen sehen wir vermutlich in diesem Jahr vermehrt Fälle. Jetzt habe ich Ihre Frage noch gar nicht beantwortet.
Ja, eben das Virus. Ja, aber wo kommt's her?
Eben, das kommt her, jetzt müssten Sie eigentlich, okay, wenn das in Afrika festgestellt worden ist, wie kommt das denn nach Europa? Das ist über die Zugvögel verbreitet worden.
Okay, die Flugrouten.
Vögel sind die Hauptwirte, die tragen das Virus und die Weiterverbreitung erfolgt durch einen Vektor. Das sind die Mücken, die Parasiten. Die infizieren sich am Vogel. Wenn sie dann den nächsten Vogel oder einen Menschen oder ein Pferd stechen, dann wird das Virus über den Speichel der Mücke dann auf das jeweilige Tier oder den Menschen, der gestochen wird, weiterverbreitet.
Also auch Menschen können daran erkranken?
Auch Menschen können erkranken. Aus diesem Grund wird es als Zoonose bezeichnet und ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Zoonose heißt, es ist vom Tier auf den Menschen übertragbar, deswegen anzeigepflichtig, weil es mit großer Ernsthaftigkeit verfolgt werden muss.
Hatten Sie denn in diesem Jahr auch Fälle hier in der Klinik?
Ja, tatsächlich erstmals in diesem Jahr, also wir reden jetzt von 2024, haben wir im August und im September Fälle gehabt, einige Verdachtsfälle, die wir nicht bestätigen konnten, aber zwei Fälle, bei denen wir definitiv einen Nachweis erbracht haben. Dazu muss man vielleicht sagen, eben die Ständige Impfkommission, die checkt jedes Jahr die allgemeine Situation in Deutschland. Was haben wir für Ausbreitungsmechanismen? Was könnte begünstigend wirken? Und wir haben im Juni eine diesbezügliche Besprechung gehabt, haben die Situation bewertet und da waren noch keine Fälle da. Aber aufgrund der Wettersituation, der Überschwemmungen im Frühjahr, der guten Bedingungen für die Vermehrung von Mücken in Feuchtgebieten, ist man davon ausgegangen, dass wir dieses Jahr eine Zunahme an Fällen haben. Und wir haben deshalb die Tierärzte bereits recht früh informiert, achtet dieses Jahr mehr auf diese Erkrankung, also auf die Westnil-Infektion, weil man etwas damit rechnen konnte. Und während des Augustes kamen dann auch immer wieder Rückmeldungen, auch von Kollegen aus Österreich, von Kollegen eben aus Ostdeutschland, dass sie deutlich mehr Fälle haben als in den Jahren vorher. Und es ist dann tatsächlich so gewesen, dass wir bereits im August diesen Jahres mehr Fälle hatten als in den ganzen Jahren zuvor.
Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmens Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
Sie sagten vorhin, dass früher oder vorher überwiegend Gebiete in Ostdeutschland betroffen waren. Warum rückt das Ganze jetzt näher Richtung Westen, Richtung Hannover, Celle und die Bereiche, die Sie vorhin beschrieben haben?
Ja, das können wir so erklären. Ich hatte ja schon gesagt, die Ausbreitung von Afrika nach Südosteuropa und jetzt weiter nach Norden erfolgt über Zugvögel, über infizierte Zugvögel. Ja, warum Ostdeutschland? Über Ostdeutschland verläuft die Vogelflugroute der Zugvögel, die nach Skandinavien zurückfliegen. In dem Moment kommt es zum Eintrag des Virus durch die Zugvögel. Die lokale Verbreitung erfolgt aber mit großer Sicherheit eben nicht durch die Zugvögel, sondern wenn die Infektion eingetragen ist, werden lokale und nicht ziehende Vögel infiziert. Dort wird das Virus dann vermehrt durch Mücken, die sich infizieren, die Infektion dann weitertragen auf andere Vögel und so erfolgt praktisch in der Region eine Ausbreitung. Wenn so ein Virus dann endemisch in einer Region ist, dann kann natürlich bei entsprechenden klimatischen Voraussetzungen die Infektion sich auch weiter ausbreiten. Und so müssen wir uns das jetzt vorstellen, dass die mehr oder weniger von Ostdeutschland ausgehend durch Infektionen von Nachbargebieten, mehr oder weniger die Ausbreitung nach Osten oder nach Westen in dem Fall, bis nach Niedersachsen erfolgt ist.
Also um das klarzustellen, Sie sagten vorhin, es braucht definitiv diesen Vektor Mücke. Man kann sich jetzt nicht direkt bei Vögeln anstecken.
Das ist richtig. Und bei den Mücken ist das so, es können praktisch alle Mücken, oder es sind sehr viele Mückenarten, die sich infizieren können. Aber diese Mücken, die haben auch Vorlieben. Es gibt einzelne Mückenarten, die stechen nur Vögel, andere sind säugetieraffin.
Und Feinschmecker also.
Richtig, genau.
Super.
Und diejenigen, die natürlich hauptsächlich Vögel, also Blutmahlzeiten an Vögeln suchen, das sind dann diejenigen, die sich infizieren und dann auch die Infektion auf Säugetiere weitertragen.
Wie lang ist denn die Inkubationszeit, also von dem Stich bis zum Ausbruch der Krankheit?
Das ist unterschiedlich lang, aber Sie müssen davon ausgehen, das ist fast wie üblich bei akuten Infektionen zwischen wenigen Tagen bis zu 3 Wochen. So lange dauert das vom Stich bis zum Ausbruch der Infektion. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage. Das heißt, die Pferde, die jetzt erkranken, sind vermutlich vor mindestens 1 bis 3 Wochen gestochen worden.
Also kann man so ein bisschen zurückrechnen und die Wetterverhältnisse nochmal checken, wenn man den Verdacht hat bei seinem eigenen Pferd.
Zum Beispiel, ja.
Und wenn das Virus jetzt über den Stich ins Pferd gelangt, wie ist dann der Weg und was richtet es dort an? Also wie ist die Kette der Infektion?
Das Virus wird über den Speichel der Mücke zunächst mal gelangt es in die Unterhaut. Dort erfolgt auch eine Vermehrung zuerst. Dann von dort aus gelangt es dann in die regionalen Lymphknoten und wird im Körper verteilt. Das ist dann die sogenannte Viremie. Viremie heißt, dass das Virus im Körper zirkuliert. Und bei manchen Pferden gelingt es dem Virus dann auch, das Nervensystem zu befallen. Mhm. Das ist nicht immer der Fall. Das ist nur bei, ja, also es gibt verschiedene wissenschaftliche Arbeiten. Das sind so 8%, da gibt es eine Arbeit, eventuell etwas mehr. Und nur bei diesem geringeren Teil haben wir diese schweren Krankheitsverläufe, wo das Nervensystem betroffen ist und dann entsprechende Nervenausfallserscheinungen dann auch zustande kommen.
Und das sind dann die Symptome spätestens, die dann hier bei Ihnen in der Klinik landen?
Ja, bei den anderen Pferden verläuft die Infektion häufig subklinisch. Subklinisch heißt, die Pferde machen eine Infektion durch, kommen damit aber gut zurecht und zeigen praktisch gar keine Symptome. Der Tierbesitzer merkt überhaupt nichts. Die sind vielleicht mal einen Tag ein bisschen schlapp, müde, haben vielleicht mal einen Tag Fieber, aber eine kaum merkbare Krankheit. Und diejenigen, wo dann das Nervensystem befallen ist, die entwickeln Ausfallserscheinungen des Nervensystems, und zwar ganz unterschiedlich. Unterschiedlicher Schweregrad, das reicht von Gleichgewichtsstörungen, also Ataxie, bis über Lähmungserscheinungen, bis zur vollständigen Lähmung der Gliedmaßen. Das haben wir hier zum Beispiel gesehen in einem Fall, ein Pferd, das zum Festliegen gekommen ist. Okay. Und dann Muskelzittern ist ein typisches Symptom, das vorkommen kann. Diese ganz schweren Verläufe, wo ich gerade gesagt habe, vollständige Lähmung oder Bewusstseinsstörungen, also wo die Pferde tatsächlich dann bewusstlos sind, also ins Koma fallen, die enden dann häufig letal. Das heißt also, die Tiere überleben das nicht.
Haben Sie eine Prozentzahl, wie viel Prozent der Pferde, die schwer erkranken, es nicht überleben?
Also es gibt eine Zahl darüber, dass diejenigen, die diese Nervenausfallserscheinungen entwickeln, von denen sind etwa ein Drittel, die die Erkrankung nicht überleben. Das ist eine recht hohe Zahl. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, wir haben, wenn wir Größenordnung 100 bis 300 Fälle haben in diesem Jahr, das ist jetzt eine Hochrechnung rein persönlich von mir geschätzt, dann haben wir mindestens das Zehnfache an Pferden, die erkrankt sind. Die anderen 90% werden eben gar nicht als kranke Pferde wahrgenommen.
Ich will jetzt noch gar nicht vorgreifen zur Frage der Vorbeuge, aber wenn ein Pferd erkrankt war und es gibt meinetwegen einen milden Verlauf, ist dieses Pferd zeitlebens immun? Also hat es dann einen Antikörper?
Also das entwickelt Antikörper, das entwickelt auch eine Immunität. Also ist mit Sicherheit über einen gewissen Zeitraum geschützt, aber das Pferd ist ein sogenannter Fehlwirt.
Ach so.
Das heißt, die Infektion wird von dem Pferd komplett bekämpft. Die Viren werden erfolgreich abgetötet, um das mal so zu sagen. Es bleibt also kein Virus im Körper. Und irgendwann hat dann das Immunsystem auch gar keinen Grund mehr, dieses Virus oder ein Antikörper gegen dieses Virus vorzuhalten. Das heißt, diese Antikörpertiter, die sich nach der Infektion bilden, die gehen wieder zurück. Es gibt unterschiedliche Arten von Antikörpern, also die heißen IgM-Antikörper oder IgG-Antikörper.
Kennen wir ein bisschen aus der Corona-Zeit.
Daher ja. Kennt man die und das ist ganz ähnlich. Diese IgM-Antikörper, die entstehen sehr kurze Zeit nach der Infektion und bleiben aber nur etwa ein halbes Jahr. Und die IgG-Antikörper, die kommen zeitverzögert und bleiben dann über einen langen Zeitraum. Und so, das kann man sich bei der Diagnostik zunutze machen. Wenn man den Verdacht hat, dass es dass ein Pferd eine Westnilvirus-Infektion hat, dann wird üblicherweise der IgM-Antikörper Titer bestimmt. Mhm. Und wenn der hoch ist, dann kann man sehr sicher sagen, dass sich das Pferd vor kurzer Zeit mit dem Westnilvirus auseinandergesetzt hat.
Und wenn jetzt mein Pferd aktuell ein bisschen hustet oder ein bisschen schlapp wirkt, macht es Sinn, das noch zu testen? Und wie ist ungefähr der Zeithorizont?
Ja, da es in erster Linie neurologische Ausfallserscheinungen sind, also solche, die das Nervensystem betreffen, sollte man eigentlich den Verdacht hauptsächlich dann äußern, wenn solche Ausfallserscheinungen da sind. Also wenn zum Beispiel dass die Pferde nicht mehr richtig schlucken können, sind Gehirnnerven, die dafür verantwortlich sind, oder eben Muskelzittern zeigen oder Zittern im Bereich vom Maulwinkel oder im Augenlid oder eben diese schweren Lähmungserscheinungen, die ich gerade von habe, dann muss man daran denken, bei Atemwegssymptomen eher nicht.
Ganz schön fies, mal so gesagt, was so ein kleines Virus anrichten kann. Wenn jetzt die schweren Fälle hier bei Ihnen in der Klinik landen, wie werden die behandelt?
Ja, es gibt tatsächlich keine wirklich gegen das Virus gerichtete Behandlung. Wir machen üblicherweise eine sogenannte symptomatische Therapie. Wenn Pferde nicht mehr richtig schlucken können, dann trinken die üblicherweise nicht mehr richtig, dann entsteht ein Flüssigkeitsdefizit und so wird behandelt. Flüssigkeitsdefizit wird ausgeglichen, die bekommen also üblicherweise Infusionen. Dadurch, dass das Virus das Nervensystem befällt, haben wir entzündliche Veränderungen im Bereich der Nerven. Solche Pferde bekommen antientzündliche Medikamente.
Oder das Cortison zum Beispiel?
Das kann auch dazu gehören. Wenn es ganz akut ist, geben wir entweder Cortison oder nicht steroidale Antiphlogistika. Das ist zum Beispiel das, was die Tierbesitzer häufig kennen, Phenylbutazon oder andere entzündungshemmende Medikamente. Das entscheidet man je nach Schweregrad der Symptome oder nach bisheriger Dauer der Symptome. Manchmal ist das auch nötig, wenn eben Pferde Verhaltensänderungen oder Bewusstseinsänderungen zeigen, nicht mehr gut gemanagt werden können, dass man dann sogar sedierende Medikamente geben muss.
Also auch im Verhalten, die können auf gut Deutsch jetzt auch mal dann ausrasten oder sich irrational verhalten.
Das kann auch sein. Und in dem Fall, eben die zeigen dann so ein Drangwandern, Boxenwandern. Mhm. Da kann ich vielleicht hinweisen auf den Instagram-Account von der Pferdeklinik. Da haben wir ein solches Video veröffentlicht, das zeigt, wie ein Pferd in der Box umherläuft. Dieses Video ist mir von meiner Kollegin aus Leipzig, die viel mehr Fälle sehen, als wir zur Verfügung gestellt worden von Frau Professor Lohmann. Und es war so eindrücklich, dass ich gedacht habe, da kann man dem Tierbesitzer gut zeigen, wie das Symptombild ist. Dieses Pferd, das schwankt, läuft unkoordiniert in der Box. Und dann besteht natürlich eine gewisse Verletzungsgefahr. Und das kann man etwas reduzieren, indem man zum Beispiel ruhigstellende Medikamente verabreicht.
Also alle, die jetzt ihr Handy zücken, der Insta-Account der Tierärztlichen Hochschule der Pferdeklinik findet man bei Instagram, wenn man einfach als Suchbegriff Pferdeklinik Tiho eingibt, dann sieht man direkt den Account als Empfehlung.
Okay.
Und was wird noch gegeben? Also bekommen die Pferde Schmerzmittel teilweise verabreicht? Oder wenn jetzt ein Pferd zum Beispiel nicht mehr stehen kann, das ist ja auch ein Fall für die Klinik. Mhm. Haben Sie da besondere Vorrichtungen dafür?
Ja, das gehört auch zu diesen symptomatischen Maßnahmen. Eben viele Pferde, bei denen besteht das Risiko, dass sie sich festlegen oder dass sie lange liegen. Und dann ist es natürlich wichtig, entsprechend tiefe Einstreu vorzuhalten. Oder wenn man merkt, da ist ein Risiko, dass sich das Pferd legt, da haben wir hier ein sogenanntes Helikopternetz. Und da werden die Pferde dann eingebracht. Die werden nicht aufgehängt, aber das gibt denen etwas mehr Sicherheit und sie legen sich dann nicht ab. Also da ist das Risiko des Ablegens und der Verletzungsgefahr, die daraus resultiert, weniger gegeben. Das sind dann echte Intensivpatienten und das sind Klinikpatienten.
Wie lange dauert das? Also wie lange ist ein Pferd hier stationär, wenn der Verlauf so schwer ist, wie Sie es gerade beschreiben?
Das ist ganz unterschiedlich, die Dauer. Das kann sein, dass das so eine Größenordnung eine Woche bis 14 Tage ist. Häufig beobachtet man auch so nach einer Woche nochmal eine Verschlechterung, bevor es dann besser wird. Da muss ich jetzt sagen, ich habe gar keine wirklich gute Erfahrung damit, weil wir hier in Niedersachsen, also in der Gegend Hannover, noch gar nicht so viele Fälle gesehen haben. Das sind alles Berichte, die ich von Kolleginnen und Kollegen aus Österreich, aus eben Sachsen, Sachsen-Anhalt erhalten habe, die das sehr genau beobachten und uns dann natürlich auch mitteilen, Videos zur Verfügung stellen, auf Kongressen mitteilen. Und von daher ist man sehr vertraut mit dem Krankheitsbild, obwohl man es noch gar nicht selbst so häufig gesehen hat.
Aber es rückt näher, ist ja das Gefühl tatsächlich und auch die Beschreibung in diesem Jahr anhand der erhöhten Fälle hier in der Region.
Wir haben dieses Jahr erstmals hier in Niedersachsen die Fälle. Und jetzt, wo wir dieses Virus hier erstmals beobachtet haben, dürfen wir davon ausgehen, dass es endemisch ist. Das heißt, es ist hier vorhanden. Die Mücken, die eher milden Winter in den letzten Jahren überleben können, zeigen häufig eine sehr lange Infektionsdauer. Das heißt, das Virus überlebt in der Mücke während des Winters und bleibt dann endemisch. Nicht? Okay. Also wenn die Mücken verenden im Winter, dann kann das Virus natürlich auch nicht überleben. In dem Moment, wo beide den Winter überleben, bleibt das Virus da und ist dann natürlich ein Infektionspotenzial für das darauffolgende Jahr.
Aber wenn das bei den Mücken so lang im Körper bleibt, das Virus, dann ist es wahrscheinlich bei den Pferden oder auch bei den Menschen ähnlich.
Nein, das ist glücklicherweise nicht so. Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, gerade Pferde und auch Menschen sind Fehlwirte und die schaffen das in der Regel sehr schnell innerhalb von wenigen Wochen, 1 bis 3 Wochen, sich mit dem Virus vollständig auseinanderzusetzen und das dann vollständig aus dem Körper zu entfernen. Und da gibt's eigentlich noch eine weitere gute Nachricht. Pferde an sich sind kein, selbst wenn sie erkrankt sind, sind kein Risiko für andere Pferde, weil Pferde mit so wenig Virus belastet sind, dass sich die Mücken, selbst wenn sie erkrankte Pferde stechen, nicht infizieren können und das Virus auch nicht weitertragen können. Also dass die Infektion erfolgt immer über Vögel. Vögel sind das Reservoir und die braucht, erkrankte Vögel braucht es praktisch, um die Erkrankung in der Region, in einer Gegend zu halten. Also es ist eine gute Nachricht eigentlich, dass das weder vom Pferd auf andere Pferde noch vom Pferd auf Mücken im Stall das Virus übertragen werden kann. Das gibt vielleicht dem einen oder anderen Pferdebesitzer etwas mehr Sicherheit.
Ja, aber umso heimtückischer, dass eben bei einer geringen Viruslast trotzdem solche gravierenden Auswirkungen entstehen können und Schäden. Können denn auch Hunde infiziert werden?
Ist mir nicht bekannt.
Also tatsächlich wahrscheinlich, weil die Mücken in dem Fall nicht Hunde auf dem Speiseplan haben.
Viren sind ja in der Regel speziesspezifisch. Das heißt, sie befallen nur bestimmte Spezies. Influenza zum Beispiel, das Influenza-Virus, das Pferde krank macht, kann Menschen nicht krank machen. Und umgekehrt, das Influenza-Virus, das wir beim Menschen kennen, kann Pferde nicht krank machen. Und so ist es hier bei dem West-Nil-Virus auch. Da sind Hunde nicht empfänglich für. Pferde sind empfänglich, wie gesagt, als Fehlwirt. Es geht in die falsche Richtung, da wird die Infektion nicht weitergetragen. Und der Reservoirwirt, da wo das Virus mehr oder weniger immer vorhanden ist oder hauptsächlich reproduziert, das sind die Vögel.
Und weil die Erkrankung ja schon länger bekannt ist und auch beschrieben ist, gibt es einen Impfstoff?
Ja, das ist richtig. Sie hatten das ja am Anfang erwähnt. Ich arbeite auch in der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin mit und da wird diese Situation immer bewertet und je nach Bewertung der Lage wird eine Impfempfehlung ausgesprochen oder nicht. Grundsätzlich wird eine Impfung in Risikobeständen empfohlen. Also Impfungen werden immer dann empfohlen, wenn die Erkrankung eine schwerwiegende Erkrankung ist, die unter Umständen lebensbedrohlich ist für das Pferd. Das ist hier der Fall. Oder eine Impfempfehlung wird ausgesprochen, wenn eine Erkrankung eine ganze Population betrifft und dann hohe wirtschaftliche Schäden anrichten kann. Das ist zum Beispiel bei der Influenza so. Und hier bei West-Nil gibt es eine Impfempfehlung für die Region eben Sachsen-Anhalt, Sachsen, südliches Brandenburg, Berlin weil wir da im Verhältnis mehr Fälle haben. Für Westdeutschland haben wir bisher keine Impfempfehlung ausgesprochen. Aber trotzdem obliegt das natürlich jedem Besitzer selbst zu entscheiden, ich impfe mein Pferd oder nicht. Gerade die Pferde, die auf Turnieren unterwegs sind, auch in den Gebieten, da sehen wir häufig, dass Tierbesitzer die impfen, obwohl das nicht zwingend empfohlen ist. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es sind insgesamt, wenn wir von 1,5 Millionen Pferden in Deutschland ausgehen, nur 3.000 erkrankt. Und dann muss man sich auch überlegen, ist das gerechtfertigt, eine Impfempfehlung zum Beispiel auszusprechen für alle Pferde in Deutschland? Und Sie merken jetzt schon, wie bewertet wird. Und aus dem Grunde gibt es diese Impfempfehlung in den Regionen, wo wir häufiger Erkrankungsfälle sehen, also südliches Ostdeutschland. Und da gibt es eine Impfempfehlung und in den anderen Regionen bisher nicht, weil uns das etwas zu hart erschien bisher.
Und dennoch ist es so, kleiner Bericht aus dem Stallalltag, als die Fälle, wir zeichnen ja hier in der Region Hannover auf, verstärkt aufgetreten sind, war das natürlich ein Thema. Und zwar erst einmal natürlich die Frage, oh Gott, wir müssen jetzt impfen. Gibt es noch Impfstoff und wer besorgt den Impfstoff? Also es war schon, weil es ja ein sehr emotionales Thema ist und da reicht oft ja ein Einzelfall aus. Also ein Pferd, das schwer erkrankt war in der Region Celle, das geht ja wie ein Lauffeuer und in den Stallgruppen, ich sag mal, glühen die Drähte, ja, altmodisch gesagt. Wie können wir ein bisschen Ordnung in die Panik bringen?
Ja, das ist eine Situation, die wir immer beobachten, wenn Endemien auftreten. Ein klassisches Beispiel, mit dem wir ja sehr vertraut sind, ist die Herpesvirusinfektion. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge zugemacht. Und das ist genau diese Beobachtung, die wir da auch machen. Wenn Pferde erkranken, dann sind die Besitzer in großer Sorge und dann wird die Impfung in starkem Maße nachgefragt. Das führt häufig dazu, dass der Impfstoff regelrecht ausverkauft ist. Vielleicht ein Hinweis nochmal auf den Herpesvirus-Ausbruch in Valencia, der dazu geführt hat, dass innerhalb von wenigen Tagen in Deutschland der Impfstoff gegen Herpesvirus-Infektionen ausverkauft war. Und das ist aber weniger wissenschaftlich und medizinisch zu begründen, sondern eher eine emotionale Komponente, die auch eine Rolle spielt und wo dann sicherlich die Situation hier und da überbewertet wird.
Dennoch überlege ich jetzt, meine Pferde natürlich dagegen zu impfen. Ich weiß nicht, wie der nächste Sommer wird, ob da wieder 1.000 Mücken unterwegs sind, aber ich sage jetzt mal, das Risiko, das muss ja jeder für sich persönlich entscheiden, eine kleine Impfung gegen gegenüber diesem schweren Verlauf, den Sie beschrieben haben, wenn ich das meinen Pferden ersparen kann, entscheide ich mich eher für eine Impfung. Wie wäre jetzt da das Zeitmanagement?
Also grundsätzlich ist Ihr Vorgehen richtig. Und eben wenn wir jetzt die Situation bewerten, jetzt ist die Anzahl der Mücken, die sinkt jetzt.
Und zum Glück.
Ja, richtig, zum Glück. Und ja, die Anzahl der Stiche, das sieht man ja auch jetzt bei den Pferden, reduziert sich um diese Jahreszeit. Und üblicherweise gehen ab jetzt die Krankheitsfälle auch wieder zurück. Eben denken Sie daran, was wir gerade gesagt haben. Die Pferde, die jetzt erkranken, die sind schon vor mehreren Wochen oder mindestens einer Woche gestochen worden. Das heißt, jetzt, wenn wir einen Mückenrückgang haben und in die kältere Phase des Jahres kommen, ist die Krankheitshäufigkeit, ihr reduziert sich jetzt deutlich. Von daher müsste man aus dem Grund sagen, jetzt müssen wir gar nicht mehr impfen, weil jetzt das Risiko wieder sinkt. Und auf der anderen Seite muss man ja auch eine zeitverzögerte Impfreaktion mit einberechnen. Das heißt, ein Pferd, das Sie jetzt impfen, das hat nicht sofort einen Impfschutz, sondern da wird das Immunsystem stimuliert. Ein Impfschutz wird in der Regel erst 2 Wochen nach der Wiederholungsimpfung aufgebaut. Oder ab dann ist einer da. Das heißt, bei allen Impfstoffen, die derzeit im Markt verfügbar sind, haben wir eine zweimalige Impfung im Abstand von 6 Wochen. Mhm. Also Impfung 1 am Tag 0, Impfung 2 nach der 5., 6. Woche. Und etwa 2 Wochen später dürfen Sie von einem Impfschutz ausgehen. Das heißt, wenn Sie jetzt Ihr Pferd impfen, dann haben wir einen Impfschutz irgendwann in 6 Wochen, also
im November.
Und dann sind die Erkrankungsfälle praktisch nicht mehr vorhanden.
Und wie lang hält dann die Impfung? Muss es jährlich wiederholen?
Die muss jährlich wiederholt werden. Mhm. Und deswegen ist die Impfempfehlung, dass man im Frühjahr impft.
Mhm. Februar zum Beispiel, dann ist man bis März abgedeckt oder
April. Ja, oder diese ersten beiden Impfungen, die sollten im Mai abgeschlossen sein, weil danach steigt der Antikörpertiter stark an.
Mhm.
Der sinkt dann natürlich bis zum Folgejahr, deswegen muss wiederholt geimpft werden. Aber so nach der Impfung, wenn man sagt, im Mai ist die abgeschlossen, dann steigen die Antikörpertiter, dann ist der Impfschutz am besten. Und wenn die Hauptkrankheitszeit vorhanden ist, also Ende Spätsommer, Anfang Herbst, dann hat man einen maximalen Impfschutz. Deswegen ist die Impfstrategie im Frühjahr impfen, Impfung abgeschlossen haben, spätestens im Mai, beziehungsweise bei den jährlichen Wiederholungsimpfungen, die wären dann im Mai, dann ist während der risikoreichsten Phase der beste Impfschutz vorhanden und im Folgejahr wird er dann wieder aufgefrischt.
Das klingt nach einem guten Plan. Und wenn jetzt viele das auch denken und sagen, super, dann bestelle ich jetzt was vor, kann es zu einer Impfstoffknappheit kommen oder ist es eher unwahrscheinlich?
Also bis jetzt liegen diesbezüglich keine Berichte vor. Und es ist, wie gesagt, eine Impfstoffknappheit entsteht immer dann, wenn wir eine plötzliche Nachfrage haben. Und die ist häufig eben im Zusammenhang mit vermehrten Krankheitsausbrüchen. Also die ist überhaupt nicht vorhersehbar.
Mhm.
Also dies ist auch für die Impfstoffhersteller eine schwer einzuschätzende Situation. Deswegen kommt es immer mal wieder, je nach Krankheitshäufigkeit, auch zu Engpässen, was die Impfstoffe angeht. Aber bei einer ausreichenden Sensibilisierung jetzt durch die vermehrten Fälle entsteht vielleicht eine Stabilität.
Also in meinen Kalender kommt auf jeden Fall ein Eintrag für das Frühjahr, dass ich dann beginne. Und dann gibt's ja auch noch keine Fälle. Also hoffe ich drauf, dass die Emotionalität nicht hochkocht und Impfstoff auch noch vorhanden sein wird. Professor Feige, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke zu dem sehr aktuellen Thema. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank Ihnen, dass Sie wieder da waren und dass wir über dieses im Moment, also jetzt im Sommer 24, aktuellen Thema sprechen konnten.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Also podcast@gpm-vet.de.